So, ja, wir haben ja die Serie Herzensbotschaft. Oder? Und es ist tatsächlich so, dass ich so eine Herzensbotschaft habe. Etwas, was mir besonders wichtig ist geworden, gerade auch, in den letzten Jahren. Und das ist das, was, ja, es wäre fast egoistisch, wenn ich es für mich würde behalten. Oder? Darum würde ich es jetzt mit euch allen teilen. Und es ist ja so etwas, das hat mein Leben komplett verändert. Es hat mir ganz neue Perspektiven gegeben auf meine Beziehung zu Gott. Und genau die Beziehung zu Gott auch transformiert. Und ich hoffe, dass tut es auch heute am Morgen bei mir selber, weil ich es selber noch nicht ganz checkt und hoffentlich auch bei euch. Also es geht heute wirklich um Gott und um seine Beziehung zu jedem Einzelnen von euch. Und damit das funktioniert, müssen wir probieren, ein bisschen darauf einzulassen. Es gibt wahrscheinlich viele neue Sachen, so, wo man sich nicht so gewöhnt ist. Ein bisschen komisch, aber es kommt schon gut. genau in diesem Sinn möchte ich euch ein bisschen mitnehmen auf eine Reise. Und wir starten die Reise gleich beim Ende. Ich mache jetzt etwas, das sollte man eigentlich nicht. Oder ich nehme jetzt die Essenz der ganzen Predigt schon mal vorweg. Und die Herzensbotschaft, die ich heute mitgenommen habe, ganz wortwörtlich mitgenommen, ist eigentlich ganz simpel. Ein Christ darf nicht sündigen. Das ist jetzt vielleicht schon der erste Moment, wo es der Urs juckt, da zu intervenieren. Oder? Das klingt ja viel zu gesetzlich. Das kann man doch nicht sagen. Vielleicht machen wir gerade kurz eine kleine Standortbestimmung. Hand auf, wer da dieser Aussage zustimmt. Ein paar wenige. Okay. Hier kommt meine ambitiöse These. In einer halben Stunde werden fast alle von euch dem genauso von Herzen zustimmen wie ich. Mal schauen, ob das tatsächlich so ist. Aber dass das funktioniert, muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Oder? Wenn wir hier im Quatzi oder hier auf dieser Seeseite, dann wäre es quasi die Botschaft, die da hinten am See irgendwo Sigriswil steht und wir sehen die fangen. Aber jetzt müssen wir eben zuerst dort her, müssen wir ein bisschen einen Bogen machen um den See herum. Und das machen wir selbstverständlich, indem wir die Bibel anschauen. Ihr habt vielleicht schon gesehen, der Text von heute Morgen, was alles ein bisschen darauf aufbaut, ist im Römerbrief, Kapitel 7, Verse 18 bis 25. Lese die mal. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Wir haben in unserer WG eine Kaffeemaschine. Gott sei Dank. Oder so eine richtig grosse, die noch selber Bohnen malen und alles. Und die Kaffeemaschine und ich, wir haben so ein Ritual am Morgen. Ich bin ja jemand, der braucht auch ein bisschen Zeit zum Aufwachen. Und was ich dann mache, ist da eine halbe Stunde früher auf und lasse mir das Kaffee raus und dann probiere ich in diesen 30 Minuten mehr irgendwie wieder von Zombie zurück in einen Mensch zu verwandeln. Und der Kaffee, der hilft mir dabei. Und letztens bin ich wieder am Morgen von dieser Kaffeemaschine gewesen, habe mir das Lebenselixier rausgelassen und dann wollte ich schon auf meinen Sessel pflatschen, um das Kaffee zu trinken. Und da sehe ich aus dem Winkel von meinen noch halb zu Augen so eine schicksalshafte Mitteilung auf dieser Kaffeemaschine. Satzbehälter leeren. Und in dem Moment werden so zwei Stimmen in mir wach. Oder? Die erste, die sagt, ja, es ist völlig klar, wer die Meldung verursacht, der muss so beseitigen. So funktioniert das. Wenn ich den letzten Kaffee, der noch gegangen ist, rausgelassen habe, dann muss ich den Satzbehälter lernen, damit der nächste wieder einen Kaffee rauslassen kann. Völlig klar. Aber gleichzeitig ist da die andere Stimme und die sagt eigentlich nichts. Die will einfach das Kaffee trinken. Oder? Und sind da die zwei Instanzen in mir und die kämpfen da gegeneinander, die sich würgen und Sachen und Zeug. Und 30 Sekunden später hocke ich auf meinem Sessel, trinke meinen Kaffee und habe schon lange vergessen, dass ich ja noch den Satz behalten hätte müssen lernen. Und das ist ja die Situation, die der Paulus hier vor Augen hatte, als er das geschrieben hat. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch so Situationen oder so, wo ihr eigentlich genau wüsstet, das wäre jetzt das Richtige, aber ihr macht eben dann gleich das andere. Und das ist so eine Zwiespalt, in dem wir uns immer wieder befinden. Und genau um diesen Zwiespalt geht es heute. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch etwas ganz anderes. Da gibt es die ganze Bandbreite oder, von eben so kleinen Sachen, banalen Sachen, bis hin zu Sachen, wo man eben am Morgen Minuten müsste investieren, um den Ersatzbehälter zu lernen. Und so oder so, jeder von uns ist immer wieder in dieser Situation und die wollen wir jetzt ein bisschen aufschlüsseln. Und ja, der Text trotzdem irgendwie noch so ein bisschen schwierig verständlich ist, habe ich hier etwas gebastelt, um das zu veranschaulichen. Aber das ist ja auch ein Grund, warum man Theologie studiert. Man darf dann einfach so ein bisschen basteln auf Arbeitszeit. So. Also, ich darf vorstellen, oder, hier, das bin ich. Und ihr seht, ich bin hier nicht so in einer angenehmen Situation. Ich werde hier auseinandergezogen von zwei Kräften. Und wenn wir auf die Stelle schauen, die ich vorhin gelesen habe, dann sehen wir etwas ganz Spannendes. Und zwar merkt er am Schluss, im letzten Vers noch an, doch, wir sind befreit aus diesem Zwiespalt. Und jetzt ist das ja irgendwie so eine abstrakte Sache, oder? Das steht zwar in der Bibel, wir sind befreit aus diesem Zwiespalt, aber schlussendlich enden wir dann gleich wieder hier, in dieser Situation. Und darum wollen wir jetzt schauen, wie kommt man aus diesem Zwiespalt raus. Und das ist ja etwas, was der Paulus in diesem Abschnitt nicht erklärt. Das liegt daran, dass es in den ersten 7 Kapiteln bis dorthin eigentlich schon x-mal erklärt hat. Also die Predigt heute ist jetzt nicht eine Auslegung von diesen paar Versen, sondern eine Auslegung von den ersten 8 Kapiteln im Römerbrief. Das heisst, wenn ich etwas sage, das nicht mit einer Bibelstelle belegt ist, dann liegt es nicht daran, dass es willkürlich wäre, sondern dass ich einfach nicht die ganzen 8 Kapitel kann lesen. Oder das wäre morgen noch dran. Wenn es dich näher interessiert, woher das kommt, könnt ihr nach dem Gottesdienst noch kurz auf mich zukommen, dann kann ich das auch zeigen. Gut. Wir haben hier also zwei Kräfte, die an uns ziehen. Und der Paulus, der benennt die schon recht eindeutig. Wenn wir lesen wieder dort von vorher, Vers 22, zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Die eine Kraft nennt sich das Gesetz von Gott. Die andere Kraft, die ist etwas schwieriger einzuschätzen. Vers 23, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde. Und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Also die andere Kraft hier ist ebenfalls das Gesetz, aber es ist nicht das Gesetz von Gott, sondern es ist das Gesetz von Sünde. Und um jetzt aus diesem Zwiespalt rauszukommen, müssen wir jetzt die Kräfte eine nach der anderen einzeln betrachten. Und wir fangen mal an bei dem, was vielleicht ein bisschen einfacher ist, was wir ein bisschen besser kennen, mit dem Gesetz von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe lange nicht wirklich verstanden, was sich mit dem Gesetz auf sich hat. Oder? Jetzt hat man mir doch gesagt, ja, als Christ ist man frei. Jesus macht einem frei. Da ist man plötzlich freier, als man vorher war. Und gleichzeitig heisst es dann, ja, als Christ hat man so ein paar Werte. Oder hat man die 10 Gebote und die Werte und die und die und die. Und die muss man einhalten. Das widerspricht sich ja irgendwie. Also entweder man ist freier als vorher oder man hat eben noch mehr Regeln, die man einhalten muss. Die können ja gut sein. Die können super sein, die können einem helfen. Aber freier ist man dann nicht. Also irgendetwas kann hier nicht stimmen. Man könnte natürlich auch sagen, ja, die Regeln, das sind mehr so ein bisschen Richtlinien. Oder sie sind ja nicht Verbot, sondern Gebot. Das sagt man ja so schön. Aber noch wenn es Richtlinien sind, ist ja trotzdem noch mehr Einschränkung, als wenn man sie nicht hat. Und um das Gesetz von Gott zu verstehen, machen wir jetzt so einen kleinen Exkurs in die Geschichte. Oder? Da ist nämlich etwas passiert. Vor über 3000 Jahren hat Gott mit einem ganz bestimmten Volk einen sogenannten Bund geschlossen. Und er hat gesagt, okay, ihr habt hier 613 Regeln. Wenn ihr die 613 Regeln einhaltet, dann werdet ihr gesegnet. Wenn ihr die 613 Regeln nicht einhaltet, dann werdet ihr verflucht. Ganz einfach, das trauen wir uns manchmal nicht so zu sagen, aber das steht so in den ersten 5 Büchern der Bibel. Und die Frage ist jetzt, was hat das mit uns zu tun? Wir sehen also, die Gesetze, das Gesetz von Gott, das sind nicht Richtlinien, sondern das sind eigentlich Vertragsbestimmungen. Und Vertragsbestimmungen, das müssen die schon viel mehr Verträge abgeschlossen haben als ich, die muss man einhalten. Wenn man sie nicht einhält, dann halt die andere Seite womöglich ihre Teil auch nicht mehr. Und bei Gott ist es ganz einfach, halt die Regeln, wirst gesegnet, halt die Regeln nicht, wirst verflucht. Und das ist ja so. Spannend ist ja, dass er dann nachher trotzdem immer noch gnädig war, obwohl sie sich nicht daran gehalten haben. Jetzt aber, was macht das Gesetz für uns? Wir können jetzt sagen, okay, wenn Gott den Bund geschlossen hat mit irgendeinem Volk vor 3000 Jahren, hat das ja nichts mit mir zu tun. Das gilt in dem Fall nicht für mich. Aber mit dem macht man sich dann gleich ein bisschen einfach, weil immerhin ist es ja Gott, der sagt, wie er gerne will, dass sich die Menschen verhalten. Das heisst, wir sehen das Gesetz schon als etwas, das wichtig ist, auch wenn es nicht an uns gerichtet ist, ganz ehrlich, weil es beschreibt, wie Gott denkt. Und ich bin in der Nacht auf heute, wenn ich nicht einschlafen konnte, ich dachte, irgendetwas ist noch nicht gut, da fehlt noch irgendetwas, bin nochmal auf, habe nochmal den Römerbrief durchgemacht. Und nachher habe ich gemerkt, ja, es liegt an einer ganz kleinen Differenz, die wichtig ist, dass man sie macht, die ich plötzlich irgendwie vergessen habe. Und eigentlich ist das ganz offensichtlich. Aber wenn wir vom Gesetz von Gott reden, dann reden wir von diesem Gummizug hier, der da beschriftet ist, Gesetz von Gott. Wir reden nicht davon, also nicht von dem Bereich, wo der Gummizug herzieht, sondern vom Gummizug selber. Wir reden von dieser Kraft, die uns in diese Richtung zieht. Somit ist das Gesetz halten nicht das Gleiche, wie sich am Gesetz entsprechend verhalten. Sich am Gesetz entsprechend verhalten bedeutet, ich gehe in die Richtung, wo der Gummizug ziehen würde. Das Gesetz halten heisst, ich halte das. Ich halte den Gummizug und lasse mich vom Gesetz ziehen. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Also behalte das ein bisschen im Hinterkopf, sonst seid ihr am Schluss wie ich und liegt im Bett und könnt nicht mehr einschlafen. Okay. Dann schauen wir jetzt, was der Paulus im Römerbrief zu dem Gesetz von Gott sagt. Und da gibt es ganz viele Stellen, wo er über das redet. Ich habe jetzt einfach mal so eine Auswahl getroffen. Und die erste wäre in Römer 3, 28 bis 30. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das, so wahr es nur einen Gott gibt. Denn Gott, der auf ein und derselben Grundlage des Glaubens Beschnittene und Unbeschnittene für gerecht erklärt. Was hier steht, erstens mal wird es nochmal definiert. Der Gummizug, das Gesetz von Gott, sind die Leistungen, die das Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, sind die Leistungen, die das Gesetz, das Gott Israel gegeben hat, verlangt. So. Also die Leistungen, die der Paulus hier redet, das ist der Gummizug. Und dann sagt er noch etwas Zweites, was irgendwie auch noch wichtig ist. Wenn jetzt das so wäre, dass wir durch das Gesetz, indem wir den Gummizug hier haben, gerecht werden, dann wäre Gott nur ein Gott für die Juden. Das heisst schon mal, irgendwie ist der Gummizug gar nicht für mich gedacht, obwohl ich ihn hier habe. Der Paulus geht ein bisschen später nochmal einen Schritt weiter. Römer 6, 14. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Und im Römer 7, 4 sagt er es noch gar noch deutlicher, wir sind für das Gesetz tot. Das heisst, der Gummizug, das Gesetz von Gott, ist nicht dafür gedacht, uns anzuhängen. Obwohl man es immer wieder macht. Und das muss man sich nicht so gewöhnt, oder? Weil das Gesetz ist das Gesetz. Da gehören zum Beispiel die 10 Gebote dazu. Aber das heisst, dass die 10 Gebote nicht dazu gedacht sind, dass wir uns probieren, daran zu halten. Wir sind für das Gesetz und somit auch für die 10 Gebote tot. Und das ist jetzt der zweite Moment, wo der Urs vielleicht intervenieren will. Aber auch hier noch ein bisschen Geduld. Aber wir können das nicht ändern. Das steht so. Wir sind diesem Gesetz nicht mehr ausgesetzt. Wir sind diesem Gesetz nicht mehr unterstellt. Wir sind nicht mehr an diesem Gummizug angemacht. Das heisst nicht, dass die Richtige, die jetzt das Gesetz zieht, nicht gut wäre. Aber das heisst, wir sollen uns nicht vom Gesetz ziehen in diese Richtung. Das heisst also eigentlich, wenn wir eine Konsequenz sein, dann müssten wir jetzt hier eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar müssten wir das hier abhängen. Und jedes Mal, wenn ich das sage, ja, die 10 Gebote sind nicht für uns, wir müssen die nicht halten, wir müssen die 10 Gebote nicht halten, wir müssen das Gesetz nicht halten. Jedes Mal kommt ein ganz berechtigter Einwand. Der heisst, ja, aber Jonas, das kannst du doch nicht sagen. Das geht doch nicht. Mit dem ermutigst du die Leute ja zum Sündigen. Und das ist ganz verständlich, weil für was man da Angst hat, ist davon, dass wenn man das Gesetz abhängt, das passiert. Und das wollen wir nicht. Das ist logisch, oder? Jetzt hoffe ich, der hat das da hier überlebt. Der ist ein bisschen fragil, oder? Aber das passt ja auch zu Menschen, die sind ein bisschen fragil. So. Und das heisst, das kann nicht sein. Das darf nicht passieren. Also muss man doch das wieder anhängen. Und wir sind wieder in diesem Zwiespalt. Und jetzt glücklicherweise hat der Paulus den Einwand schon vorausgesehen. Das ist ja nicht blöd. Er hat gewusst, dass das wird kommen. Und darum hat er auch schon dazu Stellung genommen. Römer 6, 14 sind wir gewesen. Genau, wir können einfach weiterlesen bei Römer 6, 15. Gut, nachdem er gesagt hat, wir sind im Gesetz nicht mehr unterstellt, sagt er, was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Genau diese Frage hat er auch gehabt. Ja, wenn ich die 10 Gebote nicht mehr halten muss, dann kann ich ja machen, was ich will. Wenn es für einen Christ keine Regeln gibt, dann kann ich ja machen, was ich will. Und dann bin ich genauso wie der Typ vorhin, der spicke ich einfach unkontrolliert in die Richtung und mache einfach, was das Gesetz vor Sünde mir vorgibt. Das Gleiche sagt er auch schon in Vers 1 vom Kapitel 6. Da hat er vorhin genau das Gleiche auch angemerkt. Nach welchem Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Natürlich nicht. Natürlich sollen wir nicht sündigen. Also eben, wieder anhängen. Aber ich glaube eben, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man das Problem lösen kann. Für das müssen wir uns dann schnell dem anderen Gesetz zuwenden. Das zweite Gesetz, das ist ein bisschen, vielleicht genau, etwas noch vergessen zum Gesetz von Gott. Warum ist es überhaupt so, dass das Gesetz nicht mehr gilt? Das wäre vielleicht noch wichtig, oder? Ist es, weil man es aufgelöst hat, weil man den Gummizug durchgeschnitten hat, weil es vielleicht nicht mehr in die richtige Richtung zieht? Warum gilt es nicht mehr? Es gilt eigentlich immer noch. Mit dem Gesetz von Gott ist nichts falsch. Auch wenn wir es nicht müssen halten, es muss gehalten werden. Der Unterschied ist einfach, als Christen halten nicht mehr wir das Gesetz, sondern Jesus hält es für uns. Jesus hält das Gesetz, er löst es nicht auf. Einfach, dass wir das auch noch geklärt haben. Das Gesetz ist immer noch da. Das Gesetz von Gott ist immer noch da, es gilt immer noch. Aber Jesus hält es und nicht mehr wir. So, und jetzt mit dem können wir zum anderen Teil gehen, das Gesetz vor Sünden. Das ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt. Oder was soll das sein? Was ist es? Warum ist das Gesetz? Ich kann ja schon mal sagen, das Gesetz vor Sünde ist nicht so etwas, was aufgeschrieben worden ist, eine ganze Liste von Sachen, die man nicht machen sollte. Und nachher muss man probieren, sich an diese Liste irgendwie zu halten oder so. Das gibt es nicht. Außer vielleicht in Teilen Ländern. Aber das ist etwas anderes. Das Gesetz vor Sünde ist etwas, was in uns drin ist. Und wir finden in der Bibel nicht eine eindeutige Definition davon, was das ist. Aber wenn man ein bisschen überlegt, kommt man relativ schnell darauf, was gemeint ist mit dem Gesetz vor Sünde. Und zwar ist das Gesetz vor Sünde, das sind unsere Bedürfnisse. Ja, wenn ich eben am Morgen von dieser Kaffeemaschine stehe, dann habe ich einerseits das, was richtig wäre, den Satzbehälter zu leeren, und andererseits mein Bedürfnis, einfach das Kaffee zu trinken. Es ist das, was ich als egoistischer Mensch will. Das ist das Gesetz vor Sünde. Jetzt könnte man sagen, ja, warum ist das ein Gesetz? Das schränkt doch nicht ein. Das ist einfach das, was ich will. Aber das ist eben genau der Punkt. Der Mensch kann nicht auswählen, ob er das macht, was er will oder nicht, sondern er ist gezwungen, das zu machen, was er will. Es gibt zwei Sachen grundsätzlich, die der Mensch bestimmen. Einerseits Wunsch und andererseits Ängste. Und alle Handlungen des Menschen entspringen eigentlich einem von diesen Sachen. Entweder mache ich etwas, weil ich mir einen Wunsch erfüllen will, oder ich mache etwas, um mir etwas zu vermeiden, was ich nicht will, dass es passiert. Und das ist immer so. Man könnte jetzt da gross darüber diskutieren, angenommen, ja, jemand spendet Geld an eine Hilfsorganisation. Ist das nicht etwas Richtiges? Ist das auch das Gesetz von Sünde? Und ja, vielleicht spendet er das Geld für das gute Gefühl, das ihm gibt, wenn er das Richtige gemacht hat. Man kann das immer weiterfahren, man kann da ewige Debatten daraus machen, aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist das Gesetz von Sünde, das uns in die andere Richtung zieht, das sind unsere Bedürfnisse. Was sagt der Paulus zum Gesetz von Sünde? Auch da gibt es wieder mehrere Stellen dazu und ich habe ein paar ausgewählt. Die erste ist in Römer 6,2. Also direkt nach dem vorher, oder, was wir gesehen haben, natürlich nicht. Niemals sollen wir einfach machen, was wir sündigen. Sondern wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Und auch im Vers 18. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Das heisst, genau wie wir nicht mehr am Gesetz von Gott unterstellt sind, sind wir auch nicht mehr am Gesetz von Sünde unterstellt. Wir sind tot für das Gesetz von Gott, aber wir sind auch tot für das Gesetz von Sünde. Wir sind tot für die Sünde. Jetzt, wie kann das sein? Wie funktioniert das? Die Sünde sind ja unsere Bedürfnisse. Und das ist jetzt ein kleines Gedankenexperiment, oder? Angenommen, jetzt mal rein hypothetisch, oder? Jetzt mal rein hypothetisch, es gäbe da einen allmächtigen Gott, oder? Es ist schwierig zum Vorstellen, oder? Aber es gäbe einen allmächtigen Gott. Und der tut ja alles in sich einschliessen. Der hat alles gemacht. Der bestimmt alles. Der kann ihm alles geben. Und jetzt der allmächtige Gott, angenommen, der würde uns ein Geschenk machen, das alle Geschenke in sich beinhaltet. Er würde uns etwas geben, das jeder Wunsch drinnen schon vorkommt. Nämlich sich selber. Einfach mal angenommen, das wäre so. Gäbe es irgendeinen Wunsch, irgendein Bedürfnis, das uns noch nicht erfüllt wäre? Ich glaube nicht. Wenn der allmächtige Gott in uns drin lebt, dann gibt es nichts mehr, was uns noch zu sich ziehen könnte, was uns noch sagen könnte, ja, aber da ist noch ein Wunsch, den musst du noch auf deine Art erfüllen. Nein, der Wunsch, der ist eigentlich schon erfüllt. Und darum sind wir am Gesetz von Sünde als Christen eigentlich nicht mehr unterstellt, oder? Weil wir gar nichts mehr haben, was uns zur Sünde treiben würde. Das, was normalerweise der Fall ist, ja, ich will das, und da will ich noch ein neues Auto, und da will ich noch das. Das kann schon noch sein, aber eigentlich der Wunsch dahinter. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Auto will, ja, ich gibt es nicht, oder? Aber es gibt Leute, die wollen ein neues Auto, was sie da wollen, ist ja natürlich nicht das Blech, oder? Die wollen nicht das Blech, sondern die wollen das Gefühl, von ein neues Auto zu haben. Ich weiß auch nicht, vielleicht Anerkennung oder so. Und wenn es Anerkennung ist, wenn der allmächtige Gott in dir wohnt, gibt es irgendeine Anerkennung, die du noch nicht hast? Eigentlich nicht. Und darum sind wir frei vom Gesetz von Sünden. Aber egal wie auch immer man das begründet, das ist eine Tatsache, dass wir davon frei sind. Das steht in der Bibel. Und wir sind jetzt also in der Situation, dass wir müssen sagen, okay, eigentlich müssten wir das hier abhängen, oder? Und das loslassen. Und ihr seht jetzt aber schon das Problem. Ich tue es jetzt nicht nochmal demonstrieren, sonst geht das noch ganz kaputt. Aber es würde uns einfach in die andere Richtung spicken. Und das ist auch nicht gut. Und sobald wir nur von einem so Gummizug beeinflusst werden, werden wir von dem bestimmt. Wir sind willenlos. Ein Mensch, der allein vom Gesetz von Gott bestimmt wird, das wäre ein Roboter. Hoppla. Das wären Roboter. Wenn Gott Roboter will, hat er aber keine Menschen gemacht. Darum kann das so gar nicht sein. Wir können nicht das Gesetz von Sünde loswerden, aber das Gesetz von Gott noch probieren zu halten. Das ist eigentlich ganz einfach. Solange wir probieren, uns an das Gesetz zu halten, solange wir probieren, die 10 Gebote einzuhalten, merken wir, dass wir es eigentlich nicht schaffen. Oder? Und sobald wir das Gesetz probieren zu halten, aber es nicht schaffen, was macht man denn? Man tut Sündigen und schon hat man das Gesetz von Sünde wieder in Hand. Wir können das Gesetz von Sünde nicht loslassen, wenn wir das Gesetz von Gott noch in Hand haben. Das heisst, wenn man das, weil man ja weiss, nein, ich kann ja nicht einfach sagen, ich muss das Gesetz nicht mehr halten, sonst sündigt man. Also muss ich das Gesetz wieder anhängen. Wenn man das macht, dann kann man das Gesetz von Sünden nicht abhängen. Und das ist das Problem. Was wir müssen machen, ist beides gleichzeitig abhängen. Und dann funktioniert es. Und jetzt ist meine Situation ein bisschen angenehmer, oder? Jetzt werde ich nicht mehr auseinandergezogen. Jetzt ist da keine Zerrissenheit mehr. Jetzt bin ich frei. Und ich glaube, das ist es, wenn Jesus sagt, also wenn man sagt, Jesus macht einen frei. Man wird frei von diesen beiden Gesetzen. Es gibt also nur zwei Wege. Entweder man nimmt das Evangelium an und lässt Jesus die beiden Gesetze haben. Oder man nimmt es nicht an und hält beide selber. Was nicht geht, ist probieren, eins selber zu haben und das andere nicht zu haben. Das geht nicht. Das ist wie, das ist vielleicht ein makabres Beispiel, aber angenommen, einer wird vom Hochhaus gumpen. Dann hat es zwei Konsequenzen von dieser Handlung. Die eine Konsequenz ist, er geht. Die zweite Konsequenz ist, er prallt irgendwo auf. Und er kann auch nicht sagen, ja, ich komme vom Hochhaus, aber ich nehme nur die Konsequenz vom Fall an und die vom Aufprall, die nehme ich nicht an. Das funktioniert nicht. Eine Handlung hat Auswirkungen. Und die hat alle Auswirkungen. Man kann das nicht nachher trennen. Und so ist es mit dem Evangelium auch. Wir können nicht sagen, wir nehmen das Evangelium an, aber Jesus hält nur das Gesetz von Sünde und ich bin ohne Sünde, aber ich habe noch das Gesetz von Gott ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen etwas. Ich probiere noch, mit diesem Gesetz ein bisschen wenigstens zu unterstellen. Sobald ich das mache, habe ich das Gesetz für Sünde wieder in der Hand. Wir können nur beides loslassen oder nichts von beidem loslassen. Die beiden Gesetze bedingen einander. Und das ist auch der Grund, warum der Paulus immer wieder sagt, tut euch nicht dem Gesetz unterstellen. Wenn ihr euch am Gesetz unterstellt, dann habt ihr das Gesetz für Sünde wieder in der Hand. Das sagt er sogar ziemlich genau so im Galaterbrief, Kapitel 3 am Anfang. Das wir jetzt nicht noch separat lesen. So, und jetzt kommen wir zu dem hier. Oder ist jetzt da die ganze Zeit gestanden? Und wir haben eigentlich zuerst mal gesehen, ja, eigentlich sind wir weiter weggekommen von dem. Wir haben gesagt, ja, mal, ein Christ darf sündigen. Aber eben angenommen, die Botschaft wäre irgendwo an dem See und wir würden dort hergehen. Wenn wir zu tun sind, sind wir Luftlinie ja, weiter weg von dem Ziel. Und jetzt merken wir doch, es stimmt wieder. Warum? Ein Christ ist so, wie er hier liegt, steht, was auch immer, in einer einzigartigen Situation. Eine Situation, die ein Mensch sonst nicht haben kann. Er ist nämlich in der Situation, dass er frei ist von beiden Gesetzen. Und er darf jetzt etwas, was der Mensch sonst gar nicht darf, was er gar nicht kann. Nämlich etwas machen, was nicht dem Gesetz für Sünde entspricht. Er darf nicht sündigen. Versteht ihr, was ich meine? Er ist in der Lage, nicht zu sündigen. Das ist krass. Das ist ein Geschenk. Das kennt man sonst nicht. Man hat ja auch keinen Grund dazu, etwas zu machen, was man nicht will. Ich gehe ja nicht und sage, ich will jetzt das, aber jetzt mache ich gut extra das nicht, sondern mache etwas anderes. Das macht der Mensch nicht. Erst wenn der Wunsch, den er will, schon erfüllt ist, ist er in der Lage, etwas zu machen, was er vielleicht gar nicht will. Und um das geht es. Und das war jetzt vielleicht alles noch ein bisschen abstrakt, ein bisschen kompliziert und so. Darum machen wir es jetzt noch ganz praktisch und konkret. Oder? Das ist immer gut. Ich muss auch ja gestehen, ich bin jemand, der extrem schlecht in dem ist. Und das liegt daran, dass es eine Eigenschaft gibt, von der ich das Gefühl habe, mal, das ist jetzt etwas, was ich habe. Eine Eigenschaft, die mich wirklich rühmen würde. Und das ist Entschlossenheit. mich für etwas zu entscheiden. Und nachher, egal was passiert, ich halte an dieser Entscheidung fest und ich mache das. Aber so gehe ich dann eben auch mit so Zwiespalt in meinem Leben um. Dann sage ich mir auch, ich mache jetzt das Richtige, entscheide mich für das und nachher um jeden Preis mache ich das. Und das funktioniert vielleicht ein Zeitchen, aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und das ist ein Kampf, aber das ist eigentlich nicht der richtige Weg, wie man mit so Zwiespalt, mit so auch Sünde in seinem Leben sollte umgehen. Und darum schauen wir jetzt ganz praktisch eine andere Methode an. Jetzt, es gibt nicht ein Rezept, wie man das richtig macht. Ich kann euch einfach sagen, wie ich das eigentlich wettmache. Und für das sollte sich doch jetzt, also ja, wäre gut, wenn sich jeder von euch so einen Zwiespalt überlegt in seinem Leben. Überlegt euch ganz kurz, wo bin ich in so einer Situation, dass ich zwar wüsste, was gut wäre, aber doch immer das Falsche mache. Überlegt euch mal kurz. Hat er etwas? Das ist ja nicht so schlimm. Wir haben vier Schritte, wie man mit dem umgehen kann. Der erste Schritt ist der Wunsch identifizieren. Also das gehen wir ganz sachlich wie in der Schule. Oder? Das erste, was wir machen, ist, was ist eigentlich mein Wunsch? Was will ich eigentlich, dass ich nicht das Richtige mache, sondern das andere? Was ist es, was ich will? Wenn man es herausgefunden hat, kommt der zweite Schritt. Und der Schritt ist, sich klar machen, dass es okay ist, wenn man das Falsche macht. Dass es nicht schlimm ist. Man kommt nicht weiter weg von Gott, wenn man das Falsche macht. Wir sind dem Gesetz nicht mehr unterstellt. Wir müssen nicht das Richtige machen. Es ist okay, wenn man es nicht macht. Weil erst, wenn man sich das bewusst wird, kann man die Sünde loslassen. Weil sonst hat man das Gesetz in der Hand und man kann die Sünde nicht loslassen, wie wir vorhin gesehen haben. Dann ist man in diesen Gummizügen drin. Darum, das Erste, was wir machen müssen, ist uns bewusst werden, dass wir nicht unter dem Gesetz stehen. Also das Zweite ist es. Das Dritte ist, sich bewusst werden, was es bedeutet, wenn Jesus in uns lebt. Und ich glaube, das ist ein riesiges Geheimnis. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, was vielleicht viele von euch auch nicht ganz verstehen, was sowieso niemand ganz verstehen kann. Was bedeutet das wirklich, wenn der allmächtige Gott in uns drin lebt? Weil das ist das, was das Evangelium uns verspricht. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann können wir uns fragen, brauche ich das überhaupt? Müssen wir diesen Wunsch überhaupt erfüllen? Und man wird merken, nein, eigentlich ist das unnötig. Eigentlich mache ich mit dem etwas, was schon gemacht ist. Ich erfülle mir etwas, was schon erfüllt ist. Also muss ich nicht. Und der vierte Schritt, den ich glaube, ist noch recht wichtig, dann dankt man Gott dafür, dass der Wunsch schon erfüllt ist. Und dann passiert es automatisch, dass man in diese Richtung läuft. Nicht, weil das Gesetz einem dorthin zieht, sondern wo sollte man sonst her? Man hat keinen Grund mehr, in diese Richtung zu gehen. Also macht man doch das, was der, der das ermöglicht hat, will. Man geht in diese Richtung. Und ich bin sicher, jeder Mensch würde in diese Richtung gehen, wenn das Gesetz vor Sünde nicht mehr anhängt. Okay, die von der Band dürfen sonst jetzt vorkommen. Das ist jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen viel gewesen. Vielleicht müssen sie sich dann nochmal durch den Kopf gehen. Und ich kann euch empfehlen, leset mal den Römerbrief, Kapitel 1 bis 8 durch mit diesem Blick. Es ist absolut fantastisch. Wie der Paulus immer und immer wieder probiert, das zu erklären. Wie wir frei sind vom Gesetz, aber eben gleich nicht machen, was wir wollen, sondern wir sind frei von Sünde. Aber eben gleich auch frei vom Gesetz. Und dann gehen wir hin und her und probiert es irgendwie klar zu machen. Aber es ist irgendwie so unverständlich für uns. Und darum ist es auch etwas kompliziert. Und ich glaube, etwas, was wir aufhören zu probieren, ist, gute Christen zu sein. Uns probieren, an die Werte der Christen zu halten. Uns probieren, an die Regeln zu halten. Weil, sind wir ehrlich, es gibt nur einen, der ein guter Christ ist. Und eigentlich gibt es auch nur einen, der überhaupt Christ ist. Und das ist Jesus Christus. Und das ist der, der das Gesetz hält. Das ist der, der das Gesetz vor Sünde hält. Das ist der, der das Gesetz von Gott hält. Und das ist nicht der, der uns dabei hilft, gut zu leben. Jesus hilft uns nicht dabei, die Gesetze zu halten, sondern er hält die Gesetze für uns. Er hält sie für uns. Er macht uns frei, dass wir das machen können, was Gott will. Und das Zweite ist, wenn ihr mal Zeit habt, überlegt euch, was Christus in uns bedeutet. Überlegt euch, was die Auswirkungen von dem sind, wenn Gott in uns lebt. Und Ja, mit dem schließe ich ab. Es ist jetzt unsere Entscheidung, ob wir beide Gummizüge haben oder kennen. Überlegt euch das, vielleicht geht es beim nächsten Lied, wollt ihr die Gummizüge loslassen oder nicht. Vielleicht habt ihr es schon x-mal gemacht und habt es gleich so wie ich. Immer wieder. Und dann ist heute vielleicht auch so ein Tag, wo man es einmal mehr loslassen kann. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, um dein Gesetz und auch das Gesetz vor Sünde für uns zu haben. Danke, lass du uns nicht in diesem Zwiespalt hängen, sondern befreist uns davon. Danke, dürfen wir die Zügel, die Gummizüge von unserem Leben dir abgeben. Danke, machst du uns frei. Und in dieser Freiheit, wenn wir heute und im Rest von unserem Leben gehen.